Emanzipation geht von einem fremden Subjekt aus, das beherrschend ist, also eine Objektivität bestimmt, die eine fremde Macht darstellt und gegen die sich ein Subjekt wehrt oder wendet, das hierdurch aber selbst als Objekt bestimmt ist. Das ist jetzt so ein bisschen die dialektische Sprache, ne? Also es ist sowas wie eine Doppelung von einer Subjekt-Objekt-Beziehung, wobei derjenige, der sich emanzipiert, sich aus seinem Objektsein befreit und trotzdem dabei seine Subjektivität nicht aufgeben will. Jetzt mal auf Hochdeutsch. Das heißt, auf unser Beispiel vorher bezogen, heißt es, dass die Beziehung zwischen Mann und Frau zum Beispiel in der Frauenbewegung ein wichtiges Thema war, die man nicht aufgeben wollte. Jetzt mal darf ich das unterstellen als Beziehung. Und aber trotzdem mit dem Typ irgendwie zu viel Macht verbunden war, man musste dagegen anstehen und so. Hieß aber auch, dass man selbstständiger wird, dass man selber die Schrauben in die Wand dreht und so weiter. Ja, also diese doppelte Beziehung ist eigentlich in der Emanzipation das, was da eigentlich ansteht. Und was dann Subjekt sein heißt, das ist natürlich dann die große Frage, wenn ich also da bestimmt bin in der Beziehung, dann und zwar in dieser doppelten Weise, wozu brauche ich, was hat es mit Wissenschaft zu tun? Also ich kann ja, es geht also um die Frage jetzt vom Wissenschaftlichen her, von daher kommt für mich die Brücke, was Wissenschaft mit Emanzipation zu tun hat, das ist das Thema. Die Frage, wie ein Subjekt objektiv überhaupt sein kann, es wäre doch eigentlich trivial, menschliche Wissenschaft muss vom Menschen ausgehen und auf den Menschen zurückkommen und alles tun, dass er nicht beherrscht und bedroht wird. Wissenschaft wollte ursprünglich nichts anderes sein als Bewusstsein, wollte aus den einzelnen zerteilten Phänomenen heraus deren Zusammenhang erkennen und beschreiben und daraus ihre Rückschlüsse und Schlussfolgerungen für menschliches Handeln gewinnen. Das Allgemeine als das Bestimmende in der Not des Einzelnen herausfinden. Sie wollte schon immer hilfreich und im Fortschritt der Menschen dienlich sein. Wissenschaft wollte den Zusammenhang der existenten Formen der Gegenwart in ihrer Notwendigkeit erkennen, was nötig ist und die Mittel hierfür bereitstellen, aber auch die Not beurteilen, ihre Folgen prognostizieren und hieraus Schlüsse auf ein bestimmtes, notwendendes Handeln ziehen. Sie hat Krisen gemeistert, Medizin erfunden, Technologie entwickelt und allerlei Gutes getan. Doch wenn wir über Emanzipation nachdenken, unterstellen wir eine Gewalt, die nicht offensichtlich und leicht erkennbar gegen uns gerichtet ist, die aber unsere Geschichte und Entwicklung bestimmt und die wir daher nicht einfach ignorieren, nicht einfach abschütteln können. Wodurch soll Wissenschaft geeignet sein, gegen herrschende Gewalten sich zur Wehr zu setzen? So, jetzt ein kleiner Exkurs. Not macht nicht immer erfinderisch, sie macht auch eng und grenzt ein, und damit auch vieles aus, hätte am liebsten alle Mittel für sich. In der Ausgrenzung war Wissenschaft schon öfters besonders gut, zum Beispiel in der Definition der Abart, in der Rassenlehre, in der Definition des lebensunwerten Lebens und so weiter. Sie hatte immer einen beträchtlichen Anteil an der Geschichte und sie hat auch ihre Beiträge hierfür geleistet, zum Beispiel bei der Bücherverbrennung, in der Sortierung von Menschen in den Todeslagern und auch bei der Entwicklung der Atombombe, der Gentechnik und anderes. Der Glaube an den Fortschritt der großen Industrie, an die Moderne, war durch die industrielle Vernichtung von Menschen schockiert. Die schlichte Macht der hohen Positionen, der Parteienherrschaft und der großen Systeme war unglaubwürdig. Am Ende ging der Fortschritt nur noch gegen die Menschen und die Wissenschaft war seine erste Kraft. Wenn man davon absieht, wodurch Wissenschaft allgemein in einer Gesellschaft begründet ist, so könnte man meinen, dass es ein Denkfehler ist, dass Wissenschaft nicht gemerkt hat, wie sich ihre Rolle verkehrt hat, dass sie einfach das Falsche getan hat und man müsse heute alles tun, um ihren Fehler nicht zu wiederholen. Es sei der Glaube an die großen Systeme gewesen, der die Welt ins Unglück gestürzt hätte. Die Menschen hätten ihre gestalterische Kraft nicht genutzt, sich vom falschen Fortschritt gebeugt, ihre Individualität aufgegeben. Der Glaube an den Menschen, an die Menschenrechte und die individuellen Selbstbestimmungen erschien hiergegen als Möglichkeit, die Welt aus der Allgemeinheit der menschlichen Individuen als Menschenwelt zu bestimmen. Das Selbstverständnis des Westens, das zum Allgemeinmenschen erhobene Individuum, setzte sich tatsächlich auch gegen die Systematik der offenen Macht der politischen Mächte durch. Der Zeitgeist hatte sich von daher so weit individualisiert, dass nur noch das Individuum allgemeine Geltung und Aufmerksamkeit bekam, dass es aus sich selbst zugleich allgemein begründet erscheinen konnte, als Produkt einer bloßen Selbstverwirklichung und seiner Kreativität. Dies hat das Erkenntnisinteresse ins sogenannte postmoderne Denken gewendet, das sich als Emanzipation der Menschen gegen die klassischen Notwendigkeiten des Systems verstand, dem Begriff eines Ganzen und der Möglichkeit einer wahren Aussage hierzu sich entzog. Also das ist der erste Punkt, der geht also sozusagen um das, wie sich postmodernes Denken so in der Geschichte vielleicht erklären lässt, als in der Frage, wie die Menschen weiterkommen in ihrer objektiven Beziehung, die ja zu der Zeit durch den Ostblock, und auch durch den Faschismus die Wissenschaft in eine ziemlich fragwürdige Rolle gekommen ist. Die Emanzipation aus dieser fragwürdigen Wissenschaft, die war ja dann so in den 70er Jahren wohl dahin gelangt, dass die einzelne Befreiung, die individuelle Befreiung wohl viel stärker ist, wenn sie, was damals eben auch als Demokratie verstanden worden ist, als diese rigiden Systeme des Ostens. Da hat sich dann also auch so ein postmodernes Bewusstsein entwickelt, wo man eigentlich, was auch schon vom Adorno ein bisschen vorbereitet war, wonach man gegen das Totale, gegen das Systematische, aber auch gegen die Wahrheit und gegen die Geschichte aufgestanden ist. Das heißt also, man hat insofern Geschichte nicht mehr als Thema des Denkens angesehen. Man hat keine Wahrheitsfragen mehr gestellt. Schon zu meiner Studienzeit war der Satz, ja, die Frage der Wahrheit ist schon seit 100 Jahren weg und so. Und so habe ich dann diese Wissenschaftsfrage jetzt mal hier neben der Emanzipationsfrage hingestellt. Die Wissenschaftsfrage im postmodernen Denken lag völlig anders als vorher und hat eigentlich dazu geführt, dass man das ganze Denken, die ganzen Systeme, ja überhaupt diese ganze Denksystematik abgelehnt hat. Das Ganze war mehr konstruktivistisch, war mehr so daran orientiert, was können die Menschen bringen, wie kann man ihnen helfen, dass sie sich auch selber so unmittelbar frei äußern können. In der Psychologie gab es auch einen großen Wandel, Psychoanalyse war verpönt. Es kam dann mehr zu diesen gestaltpsychologischen Geschichten, die halt auch ihr gutes Recht haben. Und das war also sozusagen Übergang, wo ich denke, dass diese Geschichte jetzt von der anderen Seite her auch wieder zu einem Abschluss gekommen ist. Also dass wir auch im Denken jetzt wieder in einer Kehrtwende sind, weil ganz offensichtlich ist, dass das ganze System, was man so rausgeblendet hat, was man aus der Welt haben wollte, indem man es einfach in die Ecke gestellt hat, dass das zurückgeschlagen hat, dass das, was man sozusagen als Systematik des Denkens sich verboten hat, dazu geführt hat, dass das System stärker geworden ist als wir, dass die Globalisierung zum Beispiel zeigt, dass alles, was da so als Glücksverheißung war, auf den Finanzmärkten mit den neuen Theorien über das Geld und auch mit den neuen Theorien über Soziologie und Psychologie, sich eigentlich dahin gewendet hat, dass Geschichte sich von einer ganz anderen Seite her durchsetzt gegen die Menschen, die diese Ganzheit eben gar nicht mehr im Auge hatten. Also jetzt von der Wissenschaftsgeschichte her, denke ich, sind wir da jetzt an so einer Umkehrung. die jetzt noch lange nicht abgeschlossen ist. Das postmoderne Denken ist für mich eigentlich mehr aus der Zeit der Globalisierung. Und im Augenblick leben wir in einer Zeit, wo die Globalisierung am Zusammenbrechen ist. Wo also die Finanzmärkte zwar immer weitergehen und sie werden sich auch noch weiter entfalten, aber sie werden immer leerer und dadurch auch immer brutaler. Also wäre das jetzt mal so eine Überlegung, was ist denn heute dann die Emanzipation, um die es uns gehen kann, wenn das wirklich wahr ist, was ich da so sage. Wenn ihr darüber jetzt schon diskutieren wollt, sonst können wir das machen. Sonst hätte ich noch einen kleinen Punkt dieser entzogenen Ganzheit. Das mache ich vielleicht noch, das sind zwei Absätze. Also das disqualifizierte System, das bleibt systematisch, solange es existiert. Aber die Disqualifikation von Wissen ist gefährlich, weil sie den Glauben qualifiziert. Darum geht es jetzt in diesem Abschnitt. Das System und seine Geschichte sollten damit disqualifiziert sein, dass sie keine Not mehr darstellten und also nicht mehr Gegenstand von Wissenschaft waren. Ebenso wie diese nicht mehr zur Wahrheit fähig sein wollte. So wurde Wissenschaft in einer Welt der ungeheuerlichen weltweiten Systematik der globalen Märkte selbstbezüglich. Sie reduzierte ihr Erkenntnisinteresse auf kreative Subjektivität, auf die Konstruktion seiner selbst als Alternative zur Welt fremder Mächte und entzog sich auf diese Weise der Wissensbildung hierzu. Deshalb schien es in ihren Instituten eher so zu sein, als ob ein zusammenhängender Gedanke der Gegenwart eher stört, als dass er den Menschen etwas zu eröffnen hätte. Wissen konnte keine Gegenwart mehr brauchen, die belastend ist. Es herrschte die Intuition der Freiheit, und die ist eher eine Glaubensangelegenheit, setzt auf die Potenziale der Zukunft, auf die Fügungen des Marktes und der Menschen und also auf das Funktionieren des vorhandenen Instrumentariums, das hierfür optimal wäre. Das aber ist vor allem Geld. Man glaubte daher an solche Instrumente, wenn man Geld besitzt, und die dürfen nicht mehr hinterfragt werden, weil sie die ausschließlichen Mittel des Lebens, zumindest hierzulande, geworden sind, die Lebensmittel des Freigeists, der sich immer erst in seiner Zukunft bewahrheiten kann, der Zukunft einer Produktion, die ihm dienlich ist. Das hat postmoderne Entwicklung gebracht und als Ideologie des Neoliberalismus umgesetzt, zumindest für die Finanzmärkte. Was der Liberalismus noch in positivistischer Wissenschaft zu beweisen suchte, was ihre instrumentelle Vernunft noch als Entwicklungsstrategie für den Wohlstand der Menschen bewahrheiten wollte, das hat sich durch den Neopositivismus, wie er im Neoliberalismus daherkommt, in den Glauben an die Möglichkeiten der Erfindungen und Konstruktionen, in einen Glauben an die Vernunft der Instrumente verkehrt, und zwar weltweit. Und da kann man nicht mehr zurück. Das Möglichkeitsdenken, das dem Geldbesitzer zu eigen ist, war zum Glauben an die bislang ungeahnten Möglichkeiten der Zukunft und also implizit in das Vertrauen auf die Geldentwicklung verwandelt. So, das ist erstmal bis hierhin. Ich hoffe, da kann man drüber reden. Also was vielleicht dabei der Punkt ist, ist diese Geschichte mit diesem Glauben an die Zukunft, also an das Instrumentarium, wo Wissenschaft sozusagen nicht mehr hinterfragt wird als ein Wahrheitsproblem, wo man Zusammenhänge in einer gewissen Weise erstmal aus Unterschieden von Wesen und Erscheinung erklären müsste, sondern das Instrumentarium ist heute überhaupt das Mittel der Macht. Die Genforschung, die Technologie, die Computer, die haben alle unheimliche Fortschritte gebracht, das ist völlig klar. Und auf der anderen Seite sind die eigentlich die Träger eines Wahrheitsproblems. Man kann die Genforschung ja gar nicht in dem Sinn mehr bewahrheiten. Das ist ein Ding, das gut, die wird inzwischen in Amerika von der Natur bewahrheitet. Da gibt es völlig neue Unkraute, ne? Seit es da die gentechnisch veränderten Maisfelder gibt. Die Natur kann sich wehren, aber wir können nicht mehr fragen, was ist denn überhaupt los? Und das ist für mich jetzt so irgendwie der Ausgangspunkt zu der Frage, wie man zu einer Wissenschaft der Emanzipation dann gelangen kann, wenn das Instrumentarium derart mächtig ist. Das sieht man auch dann, das ist ja nicht nur inhaltlich, es ist ja auch noch wirtschaftlich, wenn die Atomkraftwerke nicht abschalten wollen, weil sie Geld kassieren wollen und so. Das ist also ein ziemlich totales Problem, was wir da im Augenblick vor Augen haben. Und das ist halt jetzt die Geschichte, was heute Emanzipation heißt in dem Zusammenhang. Also es gibt ja dann schon einige Ansätze mit der Zerstörung von diesen genetischen, mit den Feldern, auf denen genetische Produkte für Saatgut angebaut wird und so. Also hat sich da was verändert, wo wir heute nicht mehr davon ausgehen können, dass das Instrumentarium und alles, was da jetzt so sich entwickelt hat, wunderbar ist. Das heißt also, unser Problem hat sich auch verändert.
Ja? Ja, dazu, also zum einen würde ich Ihnen auf jeden Fall recht geben, dass so eine Verselbstständigung des Instrumentariums oder auch was beispielsweise Adorno so einen Methodenfetischismus nennen würde, dass das unheimlich problematisch ist, nicht nur praktisch, sondern auch in der Wissenschaft, wenn man nicht mehr auf den Gegenstand so sehr eingeht, sondern eher das Instrumentarium immer mehr verfeinern möchte, inwiefern da nicht auch was von der Erkenntnis abgeht. Nur, ich glaube, ich habe das nicht ganz richtig verstanden, inwieweit Sie daran auch eine Kritik an diesem Verlust des Systems knüpfen, weil ich denke, so der Systemgedanke ist tatsächlich nicht haltbar. Darf halt nicht umschlagen darin, dass man sagt, okay, man kann jetzt überhaupt gar nicht mehr feststellen, was jetzt mehr oder weniger wahr ist. Und man muss also nur noch das Instrumentarium quasi die Mittel zählen, die Zwecke, also wie auch in der Wirtschaft, in der kapitalistischen Wirtschaft darf gar keine Zwecke haben. Das Mittel muss gut geeignet sein, um Kapital zu akkumulieren. Aber so ein Zweck wie, dass die Produktion eigentlich zum Wohlstand aller führen sollte, dass sich der Mensch auch emanzipiert, autonom wird, das ist eine andere Gelegenheit, die da nicht mit reinspielen darf.
Gut, dann kommen wir gleich dazu. Also das ist gerade der Stand, wo wir jetzt sind. Ne? Also was ist dann überhaupt das Systematische? Man kann ja jetzt nicht sagen, das ist auch für mich so, dass der Marx überhaupt nie von einem positiven System gesprochen hat. Ja? Der Marx hat immer von der Systematik des Kapitals gesprochen. Und die Systematik des Kapitals ist halt etwas, wo man unterstellen muss, dass es etwas ist, was nicht in unserer Hand ist. Oder das ist die Frage, ja? Was ist diese Systematik des Kapitals? Das war Marx sein Gegenstand und ich meine, dass das, was dann das Ganze betrifft, also diese Totalität, die der Hegel ja praktisch dem System gegeben hat, der Hegelsche Gedanke war ja eigentlich mehr so totalitärer, in dem sich alles eben zu diesem absoluten Geist hin entwickelt, der dann letztlich das letztlich Wahre dann ist, in dem sich die Menschen frei verhalten können und äußern können. So. Das hat der Marx ja schon unheimlich gut kritisiert. Das war schon kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wenn ihr wollt, aber man könnte den Hegel auch ganz außen vor lassen. Es ist ja nur das, dass man jetzt die Frage eigentlich hat, was eine Wissenschaft der Emanzipation in Bezug auf dieses systematische Denken hat. Können wir das systematische Denken dabei einfach abschaffen, weil schon im Einzelnen die Autonomie steckt und in jedem Einzelnen die Selbstverwirklichung? Ist das jetzt die Möglichkeit, dass man sagen kann, wir müssen alle nur protestieren, dann wird schon alles anders, wir müssen auf die Barrikaden, wir müssen nicht mehr denken, was das Kapital macht, was es für eine Macht hat, sondern wir müssen gucken, dass wir als Menschen so unmittelbar frei werden und zusammentreten können und dann ändert sich schon die ganze Welt. Und ich ich will, also ich sage es vorweg, dass ich das auch für einen Irrtum halte. Ja? Und dass es darum jetzt geht, um dieses Dazwischensein zwischen diesem individuellen Allgemeinen, will ich mal sagen, wo jedes Individuum praktisch schon die Potenzen des neuen Menschen, der neuen Freiheit in sich trägt, oder aber auch die Bedingungen, die Objektivität, ob es die nicht doch noch gibt. Und das ist gerade den Punkt jetzt ausmacht, diese Objektivität von dieser Ganzheit, in dieser Ganzheit doch erkennen zu müssen.
Ja. Ja, also ich sehe da gar nicht so eine Alternative zwischen dem Individuellen einerseits und dann so einem System andererseits, dass man irgendwie das sich entgegenstehen würde, sondern ich glaube, was man natürlich braucht, ist bei jeder Aktion, auch bei jedem Protest, ist eine Verbindung von Theorie und Praxis. Also das darf nicht nebeneinander stehen, dass man dann halt einige nur praktisch legt, sondern weil sie sagen, das ist scheiße, so wie es ist, sondern das muss man natürlich, muss seinen Unmut artikulieren können und auch verstehen können, welche Mechanismen stehen eigentlich dahinter. Und wenn man das nicht sieht, dann hat man auch gar nicht die Erkenntnis, dass sich etwas ändern könnte. Also wenn man nicht weiß, okay, es gibt verschiedene Mechanismen, die sind hier am Laufen, das ist auch ein gesellschaftliches Problem, aber das muss nicht so sein. Also ich denke, da ist natürlich immer ein theoretischer Hintergrund, auch in hohem Maße auch so ein Wissen um die Geschichte, dass man sieht, in der Geschichte gab es andere Zeiten. Das muss nicht immer so sein, wie es im Moment läuft. Also ich denke, das ist unheimlich wichtig, aber ich glaube, dafür braucht man keinen Systembegriff, der dann dem Individuellen gegenübergestanden wird, sondern eher, dass man das theoretisch fundiert, was man praktisch sieht und dass man dann natürlich dann auch immer die Erkenntnisse anderer Theoretiker hat, die das schon artikuliert haben. Da muss man ja nichts Neues erfinden. Also ich denke, da braucht man auch immer die Erkenntnis, die wir schon gewonnen haben, das natürlich auch immer kritisch betrachten.
Gut, es ist aber schon noch eine Frage, was dann Wissenschaft ist, ne? Also es steckt ja dann da schon drin, dass man sagen muss, ja, brauchen wir dann auch gar keine Wissenschaft mehr, weil wir ja sagen können, diese, was bisher an funktionalem Wissen da ist, das reicht völlig. Also das funktionale Denken würde hinreichen, um zu erklären, was auf den Geldmärkten geschieht. Das ist ja auch in jeder Tagesschau und so, ist funktionales Denken vollkommen perfekt vorhanden. Also die Aufklärung darüber ist gar nicht schlecht. Ich wundere mich manchmal, wie... Nicht, doch.
Dem würde ich total widersprechen. Also auch in der Politik, da geht es ja immer um die gierigen Manager, die dafür verantwortlich sind. Und ich denke, das ist keine adäquate Begründung der Wirtschaftskrise. Und da muss man halt schon sehen, dass es eine viel größere Spannbreite hat, die eben durch diese Allgemeinplätze, die in den Medien vorherrschen, nicht realisiert werden. Aber dafür braucht man natürlich auch immer eine Erkenntnis von alternativen Denkweisen, die das anders begründen. Und natürlich auch die Zeit, selbst darüber nachzudenken, ob das wirklich sein kann, was einem da in den Medien vorgesetzt wird.
Ich habe nicht den Eindruck, dass durch die Medien irgendwelche Sachverhalte erklärt waren.
Ich habe gesagt, funktional erklärt.
Okay.
Also dass man halt weiß, da gehen die Hypothekenpreise einen Bach runter und dann ist natürlich...
Aber selbst das durch die Flut der Menge... wird eigentlich verhindert, dass der Mensch überhaupt irgendetwas aufnimmt.
Ja, ja, das schon. Also funktionales Denken erklärt ja eigentlich auch nichts. Ne? Es ist ja nur, dass man sagt, wenn dann, wenn das läuft, läuft das.
Ja, aber das Schlimme, durch die Menge wird der Mensch nur ermüdet. Das heißt, ihm wird die Möglichkeit genommen, seine Zeit positiv zu nutzen, um sich mit etwas zu beschäftigen, sinnvoll.
Ja klar, also das adelt ja dann auch aus in eine Informationsflut, weil wenn man diese vielen beliebigen Beziehungen nebeneinander hat, dann muss man natürlich alle Informationen dazu reinschicken und das kann alles nur noch überhäufen. Also die Informationsflut ist eine Art, wie man Dummheit erzeugt, weil man durch die Heftigkeit und auch noch durch die reizvolle Darbietung von dem Ganzen ja immer mehr Stumpfheit erzeugt gegenüber die Inhalte, die dann... da sind. Also das hatte ich mit funktionalem Denken so irgendwie auch mitgemeint. Ja, redet einfach, ich weiß nicht.
Also, um jetzt nochmal direkt zurückzubinden auf die eine Frage von der Gegenwärtigkeit, von dem emanzipatorischen Ansatz, wäre jetzt mal so überspitzt als Provokation, nur mal so eine Vereinfachung, eine Auflösung dieser gerade kurzen Auseinandersetzung, würde ich sagen, also zwischen dem, wenn man das so ja, sehr vereinfacht so darstellen will. Man hat vielleicht eine Moderne, wo es das Instrumentarium der Deutungsmacht, der Zensur und der oder Wissensmacht oder Wissensmonopole oder sowas gibt. Dann gibt es eine Postmoderne, wo es eine totale Zugänglichkeit von Informationen gibt, die nicht total ist, sondern die auch also beschränkt ist, aber viel umfassender. Und dann gibt es aber das Problem der, der Selektion, der Aufmerksamkeitslevels, die konkurrieren oder wie auch immer. Jedenfalls, da wäre sozusagen dann die schnelle Antwort, wie kann man pragmatisch die Frage sozusagen immer, was ist eine emanzipatorische Frage, dann unter diesem neuen Setting wäre dann, ja, irgendwie, okay, man braucht gute Filter. Oder, was sind gute Filter? Das ist also technisch und theoretisch und praktisch und sozial ein Phänomen, also eine Frage, die genauso umfangreich bleibt wie Problem sich vorher schon.
Ja, aber man bleibt ja dann auch in den Instrumenten gebunden. Ne? Ein Filter ist ja ein anderes Instrument, dann, wo man dann sagt, ja gut, also was wir nicht mehr denken können, das machen die Filter dann oder so. Oder?
Ja, also ich meinte nur, also um nur zu zeigen, wie wenig schnell sich das Problem lösen lässt. Mhm, also es ist, ja. Aber eine andere Frage stellt sich mir, die wollte ich eingestellt, ganz kurz an der Stelle. Nämlich, dass ja eben gerade diese Kritik an der Verbindung von Macht und Wahrheit ja schon eine ziemlich, jetzt unabhängig von den Folgeerscheinungen sozusagen, eine ziemlich befreiende und unglaublich überfällige gewesen war, die halt auch mit einer, Vehemenz irgendwie verfochten wurde, die einiges erschüttert hat, dann aber natürlich, klar, vielleicht einem ganz anderen Strom unterzogen worden ist, wer das hinweggespült hat. Oder ich weiß es nicht, ob diese Kritik halt so klar geblieben ist. Aber die...
Wie die Verbindung von Macht und Wahrheit. Und Wahrheit.
Also die also Wahrheit als eine Produkt... Also die Wissensmaschinerien als Stätten der Produktion von Wahrheit zu dekonstruieren, ist ja schon eine Leistung, die irgendwie, ja, also für mich persönlich zumindest mir sehr, sehr wichtig erschienen historisch. So, aber und deswegen, also insofern würde ich halt sozusagen nur die Hälfte mitgehen mit der Frage. Aber trotzdem sozusagen, wie kann also in dieser neuen Situation. Was kann Emanzipation da bedeuten? Es klingt so, als wäre sozusagen nicht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet worden, jetzt in der Darstellung, sondern als hätte man das Bad vielleicht gar nicht anrühren sollen.
Du meinst Macht so, dass quasi von der Macht gesetzt ist, was wahr ist?
Also oder? Im konstruktivistischen Sinne. Das.
Ja, der Dekonstruktivismus, der wollte ja gerade das erreichen, ne? Dass er also da die Konstruktionen praktisch in sich auflöst oder zerfleddert oder unglaubwürdig oder nicht existent macht. Das ist richtig, aber ich wollte nicht das dagegen halten, dass Emanzipation jetzt einfach das weiterbadende Kind ist oder dass man dann gar nichts mehr machen braucht.
Das ist immer eine Frage, wenn man nicht ganz...
Ja, nee, es ist der Punkt, ja, also der Dekonstruktivismus ist ja sowas wie auch eine subjektive Methode gewesen, die praktisch das Denken selber angreift, auch praktisch das konstruktive Verhalten selber schon angreift. Und ich will da auf was anderes raus, aber das an der Stelle auch zeigen, dass nämlich eine ganz unbestimmte Stellung zum Gegenstand des Problems werden muss. Also nicht das Subjekt als solche, sondern die Beziehung auf den Gegenstand, auf das Objekt. Welche Beziehung Wissenschaft überhaupt zu ihrem Gegenstand hat, das wäre jetzt sozusagen mein Denkweg, ja, um den es dann geht, weil man sonst eben auch nur in dem Subjektiven bleibt. Wissenschaft muss man subjektiv nehmen, stehe ich auch dazu, aber ihre Resultate müssen objektiv sein, stehe ich auch dazu. Und wie lässt sich das jetzt als Beziehung fassen? Was ist Wissenschaft in der Beziehung zu ihrem Gegenstand? Da machen wir gerade weiter an der Stelle. Ihr könnt auch jederzeit sagen. Ja. Ihr könnt auch jederzeit sagen, hör jetzt mal auf. Also würden die Wissenschaften sich aus der Reflexion menschlicher Lebensinteressen heraus entwickeln und gestalten, so würden sie an den Absurditäten, die das Leben der Menschen und der Natur verbrauchen und zerstören, ansetzen. Die großen Fragen der letzten Jahrhunderte, warum die Minderung des Arbeitsaufwands, die großen Erträge, welche moderne Technologie mit sich bringt, in Armut und Verelendung von Arbeitslosen münden muss, warum der Reichtum, den die Menschen gesellschaftlich herstellen, über das Privateigentum an Vermögen, Geld und Wertpapieren ihnen immer wieder entzogen werden kann, warum die Befreiung der Arbeit aus der Naturgewalt zur Beherrschung der arbeitenden Menschen gelangt ist, zur Herrschaft vergangener, toter Arbeit über die Lebende, warum Geld einerseits in Massen aufgehortet und mächtig und dann plötzlich wertlos und nichtig wird, warum die gewaltigen Potenzen menschlichen Erfindungsgeistes dahin gekommen sind, unseren Planeten nur auszuplündern, anstatt seine Ressourcen auszuweiten und fortzubilden, die bleiben praktisch ungelöst. Es ist die große Frage der Geschichte, die dann aufhört zu sein, wenn das Vergangene die Gegenwart beherrscht, wenn das Leblose das Leben bestimmt. Eine emanzipatorische Wissenschaft muss Fragen beantworten, wie zum Beispiel diese. Wie kann das Lebensverhältnis der Menschen sich gegen sich selber überhaupt richten? Warum reicht es nicht, gegen die absurden Verhältnisse anzugehen, davon zu überzeugen, dass Naturzerstörung auch Menschheitszerstörung ist, dass Verkürzung der Arbeitszeiten allen zugutekommt, dass Geld auf den Märkten des fiktiven Kapitals Lebensentzug ist und also gegen die Interessen der Menschen existiert? Schließlich ist das im Grunde allgemein bekannt. Warum propagieren dies die Wissenschaften nicht und suchen Wege für die Menschen, hiergegen aufzustehen? Das Problem der Wissenschaften ist ein durchaus menschliches Problem, wenngleich auch nur in gedanklicher Form. Auch sie ist gebeugt von der Macht der Abstraktion, welche die Lebenszusammenhänge der Menschen zerteilt und gegeneinander bestimmt. Nicht nur, weil sie von ebensolchen existenziellen Mitteln abhängt oder auch als Institution des Staats deren Notwendigkeiten befolgt, sondern weil sie als bürgerliche Wissenschaft in sich selbst gedanklich abstrakt begründet ist. Getrennt von ihrem Gegenstand nimmt sie diesen auch nur in dieser Trennung wahr. Wissenschaft findet in aparten Welten statt. Wenn sie nicht an der Produktentwicklung in den Laboren der Industrie tätig ist, trifft sie auf das wirkliche Leben der Menschen lediglich beratend in Form einer Expertise, die sie durch Grundannahmen unterlegt. Diese Annahmen machen letztlich ihr Urteil aus und bleiben bei ihrer Anwendung unhinterfragt. Sie selbst aber enthalten die abstrakte Beziehung zur Sache, dass sie lediglich eine der möglichen Varianten ihrer Interpretation darstellen. So sind es zum Beispiel die Fundamentalannahmen der politischen Ökonomie, welche die wirtschaftlichen Probleme mit dem Finanzkapital klären sollen. Nicht wie und warum Menschen Geld erzeugen, sondern wie mit ihm umzugehen sei, wird durch hypothetische Annahmen begründet, wie sie zum Beispiel in der Grenznutzentheorie vorkommt oder in der Risikotheorie oder der Mehrwerttheorie, eben in den Geldtheorien der bürgerlichen Ökonomie, der Wissenschaft vom Geldbesitz. Weil sie mit dem Geld beginnt, kann sie auch nur über Interpretation des Geldverhältnisses ein Verhalten hierzu begründen. Aber schon vor 150 Jahren hat Karl Marx ihre Grundannahmen zerlegt und deren Absurdität herausgearbeitet, im Wesentlichen bis heute unwidersprochen, weil er mit den Menschen begonnen hatte, die mit Geld hantieren, weil er von den Menschen ausging und auf die Menschen zurückgekommen ist, weil er also über ein menschliches Verhältnis nachgedacht hat. Ähnlich ergeht es auch anderen Theorien der bürgerlichen Wissenschaft, wie zum Beispiel der Psychologie. Weil Psychologie von einer Psyche im einzelnen Menschen ausgeht, kann sie diese auch nicht aus wirklichen menschlichen Beziehungen heraus ergründen, diese lediglich als Niederschlag im Menschen oder ähnliches ansehen. Umgekehrt kann sie daher auch nicht sagen, was Psyche überhaupt eindeutig sei, weil im Menschen selbst nur zirkuläre und also beliebige Grundannahmen möglich sind. Resultiert Psyche zum Beispiel aus einem Befriedigungsstreben oder aus archetypischen Grundmustern oder aus den Verhältnissen des Verhaltens oder aus einem ästhetischen Gestaltungsprinzip oder aus einer systemischen Indoktrination oder. Beispiele dieser Art gibt es genug auch für andere Geisteswissenschaften. Interpretieren kann man nur, was nicht gewiss ist. Von daher ist die Interpretation selbst abstrakt, wie auch die Sache, die sich interpretieren lässt. Um solche Interpretationen von Grundannahmen, um solche Gedankenabstraktionen aufzulösen, genügt es nicht, Wissenschaft abstrakt zu liquidieren oder kritisieren oder ganz einfach als durch Ideologiekritik zu kaschieren. Wissenschaftskritik kann nur die Kritik ihrer Abstraktion selbst sein und die kann wesentlich nur konkret gehen. Die Kritik der Gedankenabstraktionen mündet daher zwangsläufig in die Kritik der Realabstraktion, die ihr vorausgesetzt ist. Sie wird in ihrer eigenen Konsequenz zu einer kritischen Theorie der gesellschaftlichen Lebensproduktion. Aus der Emanzipation der Wissenschaft wird also eine Wissenschaft der Emanzipation des Menschen von den abstrakten Mächten, die sein Leben bestimmen und beherrschen. Aus der Erkenntnis des sich selbstfremden Bewusstseins der Wissenschaft wird ein Bewusstsein der Entfremdung des Menschen von seinem Gegenstand und von sich selbst. So, das war jetzt mein Versuch, mal das darzustellen als Beziehung der Wissenschaft zum Gegenstand, dass da tatsächlich auch einfach ein menschliches Problem drinsteckt, dass man nicht einfach so aus der Welt schaffen kann durch, vor allem was die Ideologiekritiker, wo die sich dann immer so in die Brust werfen, das reicht nicht, dass man sagt, Wissenschaft ist Ideologie oder so. Man muss ihre konkrete Beziehung, ist meine Forderung, mein Appell, die muss man ernst nehmen. Also, wenn ihr da was noch sagen wollt, ja?
Also ich fand die Analyse unheimlich gut, vor allem auch am Anfang diese Absurdität, dass man doch real sieht, was für Widersprüche in der Gesellschaft sind, aber dass in der Wissenschaft zumeist doch nicht mitreflektiert wird, in einzelnen Bereichen. Und ich denke, das ist vielleicht auch das Problem an so einer in strenge Disziplinen aufgeteilte Wissenschaft, weil sie sich immer nur mit einem bestimmten Bereich befasst und darüber hinaus überhaupt gar nicht sieht, wie verschiedene Widersprüche zusammenhängen. Es geht ja auch immer um eine Harmonisierung. Alles soll möglichst in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Man möchte das, also Widersprüche sind ja ohnehin eher hinderlich. Und also die Frage stellt sich mir auch, wie man das ändern könnte. Also wie man gerade auch dadurch eventuell, dass man nicht an diesen Disziplinen, Grenzen der Disziplinen festhält und auch durchaus als legitim erachtet, dass es ein wissenschaftliches Erkenntnisinteresse gibt, das sich auch auf die gesellschaftlichen Verhältnisse bezieht. Denn für was haben wir denn Wissenschaft? Natürlich auch für Erkenntnisse, aber immer auch um zu erkennen, inwiefern wir doch auch in der widersprüchlichen Gesellschaft lebt, unter denen die meisten Menschen leiden und wie man das verändern könnte.
Gerade wenn wir diese Kategorien ansprechen, da stellt sich mir die Frage, inwiefern diese Kategorien selbst schon als solche erkannt werden innerhalb eines Wissenschaftsbegriffs. Also insofern, dass die Kenntnis der Kategorie und der Willen, das in Kategorien einzuteilen, für die konkrete Umsetzung ja beinahe schon voraussetzt, dass diese Grenzen dem entsprechenden Betrachtenden bewusst sind, er also diese Abgrenzung vornehmen kann. Ich habe aber häufig den Eindruck, dass hier diese Grenzen noch nicht mal wirklich erkannt werden, sondern nur subjektiv erahnt werden und somit zwar der Wille vorhanden ist, aber noch nicht mal tatsächlich die sozialen Konsequenzen umgesetzt werden kann und somit hier ein sehr starker Subjektivismus drin ist, dass die Leute eben versuchen, sich sozusagen ihre eigene Gedankenwelt hier aufzubauen und damit natürlich auch in Diskurs darüber überhaupt erst hier gar nicht mehr ermöglichen, weil die Grenzen noch nicht mehr genau erahnt werden können.
Und zwischen den Disziplinen jetzt?
Zwischen den Kategorien genau. Ja, also ich bleibe jetzt mal bei dem Kategoriebegriff. Okay. Das heißt, es ist umso schwieriger, was auch wird, dass hinter diesem Kategorien stehende Gebäude, sage ich jetzt mal Gedankengebäude, überhaupt als solches zu erahnen, beziehungsweise zu erkennen. Denn wenn keine Grenzen da sind, dann können wir kaum noch in den eigentlich interessanten Grenzbereichen ja sagen, wo möglicherweise die Schwierigkeiten sind, wo sozusagen die Verknüpfungspunkte und so weiter sind, weil die sozusagen dann ja mit verwaschen werden in der ungenauen Grenzziehung. Das heißt, umso schwieriger wird es dann hinterher auch zum Beispiel zu sagen, wenn wir dieses Gesamtgebäude analysieren wollen, wo ist dieses eigentlich beheimatet? So könnten wir zum Beispiel erstmal den Anspruch erheben, wenn die einzelnen Kategorien selbst die Sache nicht genügend erkennen, dass wir das entweder eine neue Kategorie schaffen müssten oder entsprechende Vernetzungsstrukturen
aufbauen. Nur eine Nachfrage, weil mit Disziplin meinte ich schon die Fachdisziplin der Wissenschaft. Und du meinst, nennst es deine Kategorien dann? Ansonsten fände ich das so abstrakt, dass man eine neue Kategorie schafft. Meinst du so eine neue Fachdisziplin, die das analysieren würde, oder?
Ja, durchaus. Also wir können natürlich zum Beispiel sagen, wir haben solche Fachdisziplinen wie beispielsweise Philosophie und so weiter, die sich gerade dieser Probleme annehmen will. Allerdings sind sie ja teilweise, wenn wir jetzt von einer bestimmten, sagen wir jetzt mal Fachdisziplin ausgehen, zum Beispiel einer bestimmten ökonomischen Theorie, dass sie dann erstmal aus dieser Fachdisziplin kommt und nicht eben zum Beispiel aus der Philosophie, bräuchten wir diese neue Fachdisziplin, der entsprechenden Philosophie, die es analysiert, um überhaupt einen Zusammenhang herzustellen.
Oder halt das nicht so strikte Grenzen, würde ich sagen, am Anfang ziehen, weil das führt ja auch irgendwie zu einer Abstraktheit, die man gar nicht mehr wahrnimmt. Was mache ich hier eigentlich? Also das geht ja, führt ja auch dahin, dass man irgendwann überhaupt gar nicht mehr sieht, dass es eigentlich ein Zusammenhang ist, dass es nur eine menschlich gemachte Abstraktion ist, dass es so harte Grenzen, die glaube ich dann gar nicht dran.
Das Erste, was mir jetzt eben gerade so aufgefallen ist, ist die Vermengung von Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften. Deswegen wollte ich jetzt mal die Frage stellen, haben wir einen Naturwissenschaftler unter uns? Du, ausgerechnet, dass ich jetzt nicht wieder gerade irgendwas gesagt habe. Was studierst du denn?
Physik, Mathematik und Informatik.
Okay, gut. Ja, ich wollte jetzt dich darum bitten, dazu Stellung zu nehmen. Das hast du gerade getan. Ich bin verblüfft.
Aber ich wollte auf den ersten Punkt eingehen, wenn ich das richtig verstanden habe, dann also der Appell an die Wissenschaft.
Darf ich?
Ja.
Geht es in die Richtung, ob das, was Sie da behandelt haben, vor allem sich auf die Geisteswissenschaften konzentriert oder die Naturwissenschaften zwingend mit beinhaltet?
Das ist ein ganz schwieriges Thema.
Also für mich, ja, schon, nicht aber ich finde, man sollte das schon, diese Frage auch mal ansprechen, inwiefern die ineinander greifen.
Wenn man so an Atomkraft oder so denkt und da sind auch immer Naturwissenschaften mit dabei, also die müssen auch immer ihren Wirkungszusammenhang mitreflektieren, ihren Entstehungszusammenhang. Ich denke auch ein Kernphysiker darf nicht davon abstrahieren, für was die Erkenntnisse, die er gewinnt, genutzt werden können. Also ich glaube, da darf man nicht so eine strikte Trennung machen.
Ich glaube auch nicht, dass das sozusagen nie gefordert wird. Ich glaube aber, das ist schon durchaus, gerade jetzt in Biologie oder so, wesentlich leichter möglich ist, sich auf ein rein funktionales Verständnis dieser Wissenschaft für einen großen Zeitraum, zum Beispiel in einem Projekt, im Labor oder so, zu verständigen, als es in den Geisteswissenschaften möglich ist. Und das,
es ist einfacher, ja. Einfacher.
Und ich bin mir auch nicht so sicher, ob ich sozusagen so, einen, so eine Herangehensweise gutheißen würde, die dann die Kategorien kritisiert und wieder eine neue Überkategorie schafft, oder ob man nicht viel mehr versucht, sozusagen das Ganze irgendwie zu vereinen und auch von den verschiedenen Denkweisen einander, untereinander zu vermitteln. Also, weil ich weiß, ich bin gerade unbeobachtet.
Also, ich habe mich jetzt von meiner Überraschung ein kleines bisschen erholt, glaube ich. Und worum es mir vorhin eigentlich ging, als ich die Frage nach dem Naturwissenschaftler gestellt habe, war, mir schien so ein bisschen die Unterstellung, die Wissenschaftler, die Wissenschaft denkt nicht so sehr über das nach, ob das getan werden sollte, was sie tut, welche Folgen das hat und so weiter. Ich habe jetzt noch einiges an Büchern gelesen, wo Naturwissenschaftler vor allem sich sehr wohl Gedanken darüber machen, über diese ganzen Themen. Und habe mich auch mit etlichen darüber unterhalten. Und Professor Karl Friedrich von Weizsäcker zum Beispiel ist ja dann auch als Friedensforscher hervorgetreten, der stammt ja aus der Physik. Und ich habe nur den Eindruck, es interessiert niemanden.
Aber der Appell ging nicht an
das. Was diese Leute zu sagen haben. Also das Auffallende für mich ist, dass die Politik zwar zum Beispiel die gewählten Volksvertreter ja immer sagen, ja, das ist alles ganz toll und das ist sehr schön und die halten dann die salbungsvollen Reden und das bekräftigen sie. Da draußen hängt ja auch irgendwas da von der Frau Roth. Ja, so und so muss es sein, gerade in Krisenzeiten, aber das, was sie tun, ist entgegengesetzt.
Das sind Naturwissenschaftler, wenn wir jetzt das sozusagen in der Richtung einer emanzipatorischen Wissenschaft verstehen wollte, dann müsste man sagen, dass der jetzt nicht als Wissenschaftler zu seiner Wissenschaft, also der jetzt nicht, dass er politische Stellung nimmt zu halt bestimmten Themen, ob man jetzt eine Atombombe bauen soll oder nicht, oder dass man irgendwie Frieden schließen soll auf der Welt, auf das beziehst du dich ja. Ich würde sagen, ein Physiker müsste sich zum Beispiel fragen, ob das Naturverständnis, mit dem die Physik operieren, sozusagen nicht irgendwie eine abstrakte, eindimensionale Natur ist oder sowas. Das wäre vielleicht eine Sache, die...
Also selbst das waren jetzt nur zwei typische Themen, die ja auch im Raum angesprochen wurden, deswegen habe ich sie eben, bin ich auch drauf eingegangen, aber auch das andere, das gesamte Umgehen mit allem, das Selbstbild, das sie haben mit sich und mit der Natur, da gibt es tolle Ideen aus dem Bereich.
Ja, aber ich habe nur über die Grundannahmen der Wissenschaften gesprochen. Ich habe nicht jetzt gemeint, dass die Naturwissenschaftler nicht guten Willen sind, über ihre Sachen nachzudenken. Da bin ich fest von überzeugt. Aber die Grundannahmen, wie weit die Grundannahmen auch der Naturwissenschaften, da sehe ich Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften ähnlich, wenn auch in verschiedenen Laboratorien, dass eben im Labor eine Situation natürlich anders untersucht wird, als wenn ich zum Beispiel von einem ganz anderen Denken herkomme. Sagen wir mal, oder was ich manchmal so ein bisschen einwerfe, die Intelligenz der Natur ist überhaupt noch nicht erforscht. Und das zu sagen, wird ja schon in Religion abgetan. Also für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt dabei, dass man einen ganz bestimmten Denkbereich schon ausgeschlossen hat, weil man meint, Natur ist in dieser Stofflichkeit tatsächlich Natur, wie sie vor uns ist. Man grenzt also auch in dieser Annahme schon durch den Blickwinkel, ich kenne es jetzt nur aus meinem Medizinstudium ein bisschen, ich bin da jetzt auch nicht so bewandert, aber wenn man eben merkt, dass das durch die Art der Annahme, der Hypothesenbildung, und das macht ja auch den Positivismus der Geisteswissenschaften aus, die wollen ja die Naturwissenschaften nachmachen, das ist ja der Punkt gewesen, warum die Positivisten so scharf auf naturwissenschaftliches Denken waren, dass man einfach sagen kann, der Befund ist so und so. Und der Befund, das ist ein Wort aus der Naturwissenschaft. Der Befund ist positiv oder negativ. Das heißt Positivismus. Das will der am Ende stehen haben. Ja? Und das beruht auch wie bei den Geisteswissenschaften auf einer Grundannahme, dass man das so untersuchen kann, wie sie es untersuchen. Von daher habe ich das gleichgesetzt. Also von daher finde ich halt die Herangehensweise ähnlich.
Ist die Vorgehensweise der Neuen, also der das seit den 50er Jahren in den Naturwissenschaften nicht jene Thesen aufzustellen, um Erkenntnisse zu gewinnen und letztendlich die alten Thesen immer wieder durch bessere Thesen zu widerlegen, ist das nicht der Kern der Naturwissenschaften?
Gut, aber das ist ja...
Und das nähert sich doch sehr stark der Vorgehensweise der ursprünglichen Geisteswissenschaften an.
Ja, gut, das ist ja auch das, was der Rationalismus eigentlich verlangt. Ne? Das ist schon geisteswissenschaftlich wie naturwissenschaftlich. Es ist nur die Frage, um die es hier geht, ist, wie kommt man auf eine These? Was heißt die Getrenntheit zur Sache? Ja? Wann ist ein Naturwissenschaftler von der Sache getrennt? Immerhin hat er ja selber einen Körper und sonst was. Und es gibt auch viele schöne Geschichten, wo Naturwissenschaftler oder Ärzte jetzt, ich kenne eigentlich nur solche Geschichten, aus ihren eigenen Krankheiten große Fortschritte gemacht haben, die jemand anders gar nicht gemacht hätte, weil er gar nicht in diese Denke reingekommen ist. Also die Trennung zum Gegenstand, die erfährt man auch im Krankenhaus zwischen Diagnose und Therapie, dass eben du da nur als ein allgemeines sachliches Naturteil vorkommst, was man dem Arzt gar nicht vorwerfen kann, das ist so, klar. Ja. Deine Naturfunktionen sind da, aber jetzt mal weitergedacht, die Hypothesen zum Beispiel über Schizophrenie heute oder über Willensforschung, ja, das Ganze, was da heute läuft, das ist ja eine unheimliche Regression des Verstands, wenn man sagt, wir können in der Neurophysiologie nachweisen, dass da ein Moment, das sie da in der Kernspinne entdecken, vor einer Willensäußerung schon vorhanden ist und also der Wille aus so einem Prozess heraus erklärlich ist. Das ist ja eigentlich dann der Wahnsinn, was da für eine Hypothese schon mit angeht, wo auch das ganze Rechtssubjekt, alles wird damit über den Haufen geschmissen, weil eben nur diese Art der Fassung eines Problems schon die Lösung bringt. Ja, wenn das vorher ist, wissen wir, man hat auch früher, ich will es gerade nur noch zu Ende sagen, man hat auch früher schon von Schizokokken gesprochen, als Begründer der Schizophrenie, damals waren es noch Bakterien, die haben die dann auch irgendwo gefunden, die haben dann eine Anhäufung von dem und dem gefunden und haben sie auch so gesucht, die wollten das ja haben. Und heute findest du natürlich in der Schizophrenie einen erhöhten Zuckerstoffwechsel und sonst was in bestimmten Hirnarealen, dann sagt man, aus diesen Hirnarealen kommt sie. Ja? Also da weiß ich nicht, ob die Naturwissenschaft da eindeutig anders ist wie die Geisteswissenschaft. Nee,
das führt ein bisschen weg.
Ach so. Es gibt, also das ist die eine Richtung, die sagt, man sieht bereits einen körperlichen Zustand und darauf resultiert dann, darauf folgt dann ein Verhalten. Aber es gibt ja auch Verhalten, worauf wieder dann ein körperlicher Zustand folgt. Das ist ja genau das, was in dem Fall eben nicht beobachtet wird. Das ist eben das, was die Naturwissenschaften, sagen wir jetzt mal, wie die Physik zum Beispiel, zum Teil, also wenn wir jetzt in die Elementarteilchen und so weiter Physik gehen, das ist natürlich wieder ganz anders. Aber man beobachtet eben ab einem bestimmten Zeitpunkt, und das ist ja eigentlich der Knackpunkt an dieser ganzen Geschichte, der das Ganze eigentlich auch absurd erscheinen
überhaupt
lässt.
Überhaupt die Zeit ist ein Knackpunkt, ja.
Nicht ja, nur der Mensch ist nicht, beginnt nicht in dem Moment, wo er untersucht wird, sondern er beginnt viel früher. Und in dem Moment, wo man sich das nicht betrachtet, kann man keine Rückschlüsse drauf ziehen, was zuerst war. Also körperliches Vorhandensein oder aber Sache, also das ist so eine Grundannahme, ich verstehe nicht, warum es da überhaupt dann solche Richtungen entstehen.
Ja, weil es eben doch ein Erkenntnisinteresse auch in der Naturwissenschaften gibt, die gar nicht so naturgebunden sind. Weil es also doch eine Trennung des Naturwissenschaftlers von seinem Gegenstand gibt, würde ich jetzt mal sagen. Der Arzt ist, oder jetzt der, beim Freud kann man das ja so aus seinen Geschichten auch so schön zurückverfolgen, der wollte natürlich unbedingt seine Psychologie naturwissenschaftlich begründet haben. Und da kommt er natürlich auf ganz andere Sachen, wie vorher der Breuer oder wer auch immer da nur reine Psychiatrie gemacht hat. Also das ist ein Erkenntnisinteresse, um das es da geht, sag ich mal. War hier noch was?
Ich meine, dein Punkt mit dem Algorithmus, dass ich eigentlich auch glaube, so wie du es auch angedeutet hattest, dass man diese Zusammenhänge, die auch eben vielleicht so eine gewisse Kluft zwischen Geistes- und Naturwissenschaften eher aus dem praktischen Leben ziehen könnte. Eben wenn zum Beispiel Ärzte zu Ergebnissen gelangen sind, wie können wir, also auch wenn es jetzt sehr pragmatisch geht, könnte man aus einer ganz gegenstandsbezogenen Sicht die Verbindungen ja auch wiederherstellen, denn schließlich, so wie alle auch mit Natur konfrontiert, auch wenn wir ganz bestimmte Entscheidungen treffen. Aber darum geht es eigentlich nur mit Anmerkungen.
Was darin aber recht interessant wird, und da habt ihr vielleicht ein bisschen die Brücke zur Naturwissenschaft, Fragen nochmal versuchen zu schlagen, ist die Sache, inwiefern wir die Naturwissenschaft sozusagen überhaupt erstmal als einen Block betrachten können. Denn ich habe jetzt gerade bei der Diskussion ein bisschen für mich so empfunden, dass es einerseits natürlich die Naturwissenschaften gibt, die direkt in die Natur zurückwirken, direkt in unsere unmittelbare Lebensumwelt, wie wir das zum Beispiel Ärztinnen haben, teilweise in der Biologie und so weiter. Und es gibt jetzt, also ich will das, es klingt jetzt vielleicht so als Schule, aber eigentlich ist es eher meine Entwicklung, Bereiche, in denen dieser Bezug zur Lebenswirklichkeit noch erahnt werden kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade, das schon in der Elementarteilchenphysik gesagt, gerade in der Physik, in der ich im Wissen noch beheimatet bin, tatsächlich betrachtet, dann gibt es dort ja viele Fragestellungen, bei der ein Bezug zu unserer Lebenswirklichkeit in keinster Weise erstmal da zu sein scheint. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir überlege, die neuesten physikalischen Theorien, die schon eher mathematische Konstrukte sind, dann ist da natürlich eine Abbildung zu dem, was uns im Leben betrifft, also wie das beeinflussen kann, erstmal, also scheinbar zumindest, nicht da. Wobei es allerdings wieder ein bisschen meiner Meinung nach mit reinkommt, wenn wir betrachten, unter welchen Gesichtspunkten werden solche Theorien überhaupt bei dieser Theoriekonstruktion, also auch im mathematischen Formalismus, werden häufig Ideen von außen reingebracht, die Leute forschen normalerweise nicht einfach drauf los und so weiter, sondern haben eine bestimmte Idee von der Welt, die so mit reingebracht wird. Historisch sind da vielleicht einige Beispiele relativ leicht zu verstehen, wie zum Beispiel dann in der Physik Äthertheorien und so weiter. Da gibt es einen Äther, der um die Erde herumdreht, über die dann Flugwellen und so weiter übertragen werden. Da waren bestimmte Bilder von der Welt als solche vorhanden, die erstmal nicht unbedingt eine Fundierung anhand von physikalischen Befunden und so weiter, sondern da waren bestimmte Bilder in der Gesellschaft schon vorhanden oder in der Wissenschaft, sage ich jetzt erstmal, die dann sozusagen versucht werden, auf andere Sachen zu übertragen. Und wenn wir das jetzt dann zurückverfolgen, dann kommen wir natürlich auch irgendwo in der Verwurzelung dieser Bilder in unserer Lebenswirklichkeit wiederum. Das heißt, schlussendlich sind wir, wenn wir das historisch betrachten, sicherlich auch bei den aktuellen wissenschaftlichen Fragen in diesen Bereichen immer von einer früheren Wirklichkeit ausgegangen haben, die angefangen zu extrapolieren.
Ja, aber inwiefern trägt dieses Erkenntnisziel dazu bei, irgendwie Emanzipation zu stärken, auch im Sinne von Bewusstmachung von dem Verhältnis zu der Welt, in der man lebt, oder zu Unterwerfungszuständen? Also das ist ja dann die Frage, die sich stellt, wenn es um eine Wissenschaft der Emanzipation geht.
Genau, aber da ist dieser Bezug ja nur noch eigentlich so gut wie gar nicht mehr erkennbar, weil wir zum Beispiel jetzt gerade in dem genannten Beispiel in einem extrem funktionalistischen System sind, also das fast nur noch, sagen wir mal so, funktionalistisch selbst ist. Und dann erst über sehr, sehr viele Brücken vielleicht wieder den Bogen zurückschlagen kann. Also wenn wir daran denken, also jetzt einige bekannte Beispiele wieder wie Quantentheorie oder sonst was, das hatte erstmal, als die Theorien aufgestellt wurden, kaum noch in diesem Bezug.
Deswegen stellt sich ja die Frage, ob es überhaupt noch dann unter so einem was weitermachen
soll. Am Anfang hat das überhaupt keinen Bezug.
Genau, aber über viele Stationen wird natürlich dahinter unsere Lebenswirklichkeit insofern beeinflusst, dass wir zum Beispiel aus der Quantentheorie zwei Sachen nach und nach entstanden sind. Also einerseits die direkte praktische Anwendung, dass wir eben heutzutage Techniken einsetzen, die eben das Verstehen von quantenphysikalischen Prozessen voraussetzen, um überhaupt bestimmte Geräte, zum Beispiel technische Geräte zu produzieren. Also gerade zum Beispiel auch jetzt aktueller Computerherstellung sind wir schon in den Bereichen, in denen solche Sachen wichtig sind plötzlich. Was aber auch noch hinzukommt, und das finde ich dann persönlich noch viel interessanter, sind bestimmte philosophische Ansätze, inwiefern wir zum Beispiel mit der Quantenphysik gerade angefangen haben, dann irgendwann auch die deterministische Komponente, die in der Physik unheimlich präsent war, plötzlich in Frage zu stellen, die dann auch weitergehende Einfluss haben.
Die Frage, was ist das für eine Bedeutung, dass der Einstein Sozialist war, ne? Zum Beispiel. War der dadurch frei von dem Ganzen? Ist doch eine legitime Frage, oder? Ob es nicht subjektiv Voraussetzungen gibt, so eine gedankliche Öffnung zu haben, die er hatte.
Okay. Vielleicht führt das ein bisschen weiter, aber gerade bei Einstein wäre das zum Beispiel Frage, weil er trotzdem jemand war, der sehr stark an einen sagen wir es mal, Schicksal, das ist ein bisschen ungenau formuliert, aber ich habe gerade kein bestes Wort, geglaubt hat, ob er deswegen vielleicht auch gedanklich nicht frei war, sozusagen die neueren Entwicklungen in der Quantenphysik dann noch mitzufolgen. Also er hat sich komplett dagegen gesperrt und hat gesagt, damit kann er sozusagen nichts anfangen oder hat das sogar abgelehnt und so weiter. Ob er deswegen, ja, also aufgrund seines Hintergrunds gar nicht in die Richtung weiter forschen wollte, beziehungsweise versucht hat, es sogar physikalisch mehr oder weniger zu widerlegen.
Oder aus Eitelkeit. Ja gut, also das führt jetzt, glaube ich, ein bisschen an. Also für mich ist die Stelle wichtig, dass man in der Denke über Naturwissenschaft, wie weit eben das eine Logik hat, dass die Geisteswissenschaften immer wieder in der Naturwissenschaften sich verwirrt wurzeln wollen. Also dass es immer wieder in Krisenphasen zum Beispiel dahin tendiert, solche Untersuchungen zu machen, woher kommt der Wille, jetzt in der neuesten Hirnforschung oder vergleichbare Forschung in der Nazizeit, da waren ja die Naturwissenschaftler nicht zimperlich, die haben da aufgelebt, das muss man sagen, und die waren da heftig zugange in der Rassen. Wie kommen die überhaupt dazu, so zu diskutieren? Ja? Die haben ja ihre eigene Denke sozusagen in die Absurdität getrieben. Aber ich würde sagen, die Art zu denken ist in der Naturwissenschaften auch vorhanden. Das ist also schon da. Als ein Erkenntnisinteresse, die Dinge so zu separieren, dass man in einer gewissen Logik das Ganze sich zu Ende bauen kann oder auch, oder der Darwinismus ist auch so ein Beispiel von dem, wie man eigentlich ein Erklärungsmodell sucht nach einem eigentlich positivistischen Muster, wonach das Resultat irgendwie eine Eindeutigkeit bekommt, die aber heute auch schon mathematisch absurd erscheint. Also es gibt ja da schon mathematische Widerlegungen und so vom Darwinismus. Und nur damit ein anderes Denken, dass die Natur selber, also mein Lieblingsthema, dass die Natur selber eine Intelligenz hat und sich nur aus ihrer Intelligenz ihre Entwicklung erklären lässt. Nur als Position meinerseits, ich darf auch immer sowas. Und nur um dieses quasi religiöse, was auf die Seite, also es ist ein ganz brutal aufklärerischer Gedanke in dem Darwinismus, der natürlich auch dann ein hohes Überleben hat, weil natürlich viele Sachen auch plötzlich erklärlich scheinen. Es ist ja nie falsch, was bei rauskommt. Es gibt keine Ergebnisse, die einfach nur so falsch sind. Ja? Sonst sind es halt keine wissenschaftlichen Ergebnisse. Aber ob dieser Winkel, dieser Blickwinkel, ob das wirklich so ein objektives Ding ist, wie von der Naturwissenschaft behauptet, das will ich halt bezweifeln. Mir reicht es jetzt auch nur so zu sagen, dass in der Naturwissenschaft genauso eine Trennung zum Gegenstand vorhanden ist. Dort halt vielleicht mehr ideell, als man das dort zugibt. Vielleicht lassen wir es bei der Behauptung, oder ja, willst du noch was?
Noch eine Verständnisfrage, ja. Ich weiß aber jetzt, das kann ich kurz nochmal nachlesen auf der zweiten Seite. Und zwar, aber auch nochmal in Richtung dieser Frage der Interpretation des emanzipatorischen Potenzials gegenwärtig zu kommen, welche Rolle dann die Kritik spielt, also überhaupt, woher die Kritik in welche Richtung geht, wie sie aussieht. Und das ist halt am Ende dieses großen Abschnitts auf der zweiten Seite. Ist mir nicht verständlich geworden, worauf sich das bezieht. Wissenschaftskritik kann nur die Kritik ihrer Abstraktion selbst sein und die kann wesentlich nur konkret gehen. Also davor geht es um Ideologiekritik, deswegen wusste ich nicht, auf was sich das bezieht, ob Wissenschaftskritik sich dann auf Wissenschaft. Also, das ist mir nicht
klar geworden. Ja. Der greift auch eigentlich das, was später kommt, ein bisschen vorweg. Ist vielleicht an der Stelle einfach ein bisschen auch nicht gut, dass er da steht. Aber gemeint ist jetzt nur, dass man eine Abstraktion beschreiben kann, aber nicht mit einer Abstraktion bekämpfen kann, was ich jetzt so zum Beispiel mit Ideologiekritik meine. Ideologiekritik stellt einfach etwas in den Raum, dass das ja nur eine Ideologie ist. Und eigentlich muss man ja klären, was diese Sache ist, um die es da geht. Und diese ideologiekritische Position, die wollte ich hier mal so auf die Schnelle ein bisschen ziemlich derb abwatschen, sagen wir in Bayern. Aber es kommt später. Also es geht ja dann darum, wie überhaupt das Verhältnis zum Gegenstand konkret sein kann. Ja. Das können wir aber vielleicht verschieben noch bis dahin.
Den Punkt, ich glaube, da werden Sie aber der Ideologiekritik nicht ganz gerecht, denn ich bleibe hier nicht auf so einer abstrakten Ebene, dass Sie sagt, das sind alles Ideologien und da gibt es keine Begründung dafür, also auch keine konkrete Begründung. Also insbesondere Marx, der ja auch von vorne bis hinten Ideologiekritik betreibt, der legt ja auch dar, weshalb Gleichheit und Freiheit als Prinzipien der bürgerlichen Gesellschaft Ideologien sind. Und das macht er nicht so, ja, indem er auf abstrakter Ebene sagt, das sind Ideologien, sondern das weist er konkret nach. Aber ich glaube nicht, dass...
Das meine ich ja. Er weist konkret nach, ja, dass es eben die Ideen sind, die die Leute im Tauschverhalten natürlich notwendig haben. Oder notwendig erscheinen, sagt er dazu. Oder notwendig falsches Bewusstsein kommt, glaube ich, auch bei ihm mal vor. Also, dass die Dinge so verkehrt sind, wie sie erscheinen. Und dass es sich natürlich in dieser Verkehrung auch im Bewusstsein abbildet. Da geht es ihm aber nicht darum zu sagen, das ist eine Ideologie, sondern da geht es ihm darum zu zeigen, dass der, ja in dem Fall handelt es sich um einen Warenfetischismus, dass der, wo die Dinge eben in ihrem Gebrauchswert nur als Erscheinungsform des Werts existieren, wo sie also etwas ganz anderes sind. Und dann die Leute natürlich sagen, ja, wir sind ja auch dadurch frei, dass wir frei verfügen können über jeden Gebrauchswert und dass wir solidarisch sind mit jedem Menschen, der bei uns auf dem Markt seinen Stand hat und so weiter. Aber der Marx geht immer auf die Gründe. Und da, wo er vielleicht tatsächlich rein ideologiekritisch ist, das ist ja mehr so ein dann familiär mehr, dass er da den Bruno Bauer und so, die Denkweise ist ja mehr Philosophiekritik, was er da in der deutschen Ideologie geschrieben hat. Aber das habe ich ungefähr mal gemeint jetzt.
Aber gegen wen richtet sich dann dieser Vorwurf so mal von so einer etwas platten Ideologiekritik?
Ja, zum Beispiel die Wertkritiker, die sind ganz scharf auf jemandem zu zeigen, dass er schon wieder Ideologie daherbringt, dass er ein fetischisiertes Bewusstsein hat, sagen die immer. Oder die Marxologen da, die Gegenstandspunktsleute, haben auch sowas drin, dass sie sagen, der weiß ja nur nicht, was für ein Wille er haben muss, der ist reingefallen wieder auf dieses Blendwerk.
Und das ist quasi eher zufällig, dass sie was Falsches denken.
Wille?
Also der Vorwurf geht dann so, dass Wer Ideologe ist, der hat, das ist sozusagen eher zufällig, dass der auf was Falsches gekommen ist.
Ja.
Er müsste einfach richtig denken.
Das ja, Ganze. Genau. Ja. Aber ich bringe manchmal zu viel rein, das tut mir leid, also das rutscht mir einfach so raus. Aber jetzt kämen wir eigentlich zu dem Punkt, was ich für wichtig, also wo es mir jetzt so drum ging, da in dem ganzen Wendungsprozess.
Die Fragen, die ich mir entwickelt habe, die kann ich dann danach auch noch stellen.
Wieso danach ganz ruhig stellen?
Nee, es war jetzt nur eine polemische Bemerkung.
Achso. Also, da geht es um das Thema die Abstraktion als notwendige Absicht des Kapitalismus. Eine kritische Theorie beginnt mit der Erkenntnis, dass der Gegenstand von Interpretationen, da haben wir vorhin drüber gesprochen, dass die Wissenschaften in ihrem Ausgangspunkt interpretativ sich zu verhalten, also dass der Gegenstand von Interpretationen selbst ein Unding ist. Ein Ding, das zugleich nicht nur Ding ist, ein Ding von zweideutiger Wirklichkeit, also ein Ding, das zugleich unwirklich ist, wo es Wirkung hat. Dies zwiespältige Ding, das so einfältig daherkommt, hat also ein Wesen, das nicht wirklich ist, das zwar Wirkung hat, aber nicht als das wirksam ist, was es ist, also als etwas anderes wirkt. Um dies zu begreifen, dass etwas wirken kann, ohne wirklich zu sein, ist Philosophie nötig, die sich über die gedanklichen Beziehungen aufgeklärt hat, wie zum Beispiel über die horizontale Beziehung von Ursache und Wirkung im Unterschied zu der vertikalen von Grund und Folge. Wenn etwas nicht als das wirkt, was es ist, Hat dies einen Grund, der außer ihm ist, der ist als etwas Äußeres, also Fremdes begründet, zu einem äußerlichen Gegenstand macht. Als dieser kann er nur Produkt einer Entäußerung sein, ein Ding, das zwar von Menschen ist, aber nicht als dieses wirklich für die Menschen sein kann. Es ist doppelt bestimmt, hat zwei Seiten, die es in doppelter Weise erscheinen lassen. Marx hat dies an der Ware expliziert, welche die Elementarform des Reichtums der kapitalistischen Gesellschaft ist. Sie existiert immer nur in zwiefältiger Beziehung, nicht nur als Gebrauchswert und Tauschwert, sondern als Wert selbst, als Wertmaß und Maßstab seiner Erscheinungsform zugleich, als Maßstab der Preise. Marx hat dies in seiner Werttheorie ausführlich dargelegt und gezeigt, dass Wert eine Abstraktion ist, die nicht als Wert, immer aber in Geldwerten, in den Preisen derselben Sachen erscheint. Diese können mal diesen oder jenen Wert haben oder auch gar keinen Wert, können an derselben Stelle aufgehen, wo sie auch untergehen, wenn Dinge ihren Wert verlieren und Geld wertlos wird und Kapital aufzehrt. Kapital und Geld sind darin leicht als Erscheinungsformen von etwas erkennbar, das nicht als dieses existiert, weil es lediglich im wirklichen Arbeitsprozess geschaffen werden kann. Das wissenschaftliche Allgemeinverständnis von einer wertvollen Wirklichkeit der Geldverhältnisse stand dem aber bisher immer entgegen, weil Wert selbst als wirkliche Lebensgrundlage anerkannt bleiben soll und Arbeit hiergegen relativ bleiben muss. So verstehen sich eben die Bürger, die vor allem Geldbesitzer sind. Marx hatte sich gegen die bestehenden Theorien vom Wert gewendet, wie sie von den Nationalökonomen seiner Zeit bereits aufgegriffen war. Diese behandelten Wert als positive Grundlage der Ökonomie, das Wertgesetz also auch als ihr positives Maß und Maßstab, als Ausdruck menschlicher Wertschätzung und Bewertung. So wird es ja auch noch in dem sich sozialistisch gebenden Bürgerstaat der DDR verstanden und ist immer noch bestimmend für die sozialen und gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen heute. Die Dinge haben hier nach Wert, weil sie per se wertvoll sind, weil man Geld braucht oder einfach haben muss, weil es eben die Menschen bereichert, egal woher sie kommen und wodurch sie vergehen, für welche Klassen sie zum Vermögen und welchen sie entzogen bleiben. Marx wies hiergegen nach, dass Wert ein bestimmtes Lebensverhältnis darstellt und nicht einfach als Wert existiert, dass Wert also nur etwas hat, was zugleich nicht Wert für sich sein kann. Mit einem Seitenblick auf das deutsche Wertbewusstsein zitiert er den Mephisto aus Goethes Faust: So ist denn alles, was entsteht, Wert, dass es zugrunde geht. Und er will damit belegen, dass Wert sich selbst ausschließt, also ausschließlich in den gegensinnigen Existenzformen der Waren und des Geldes existieren kann. Wert ist etwas, das zugleich gegen sich negativ existiert. Das Wert ist, wenn und solange es getauscht wird, wenn es die eine Hand verlässt, die es überschüssig macht, um in die andere zu gelangen, die es nötig hat, eben so lange, wie zwischen Überschuss und Not keine wirkliche Beziehung besteht. Dies doppelte Dasein von Wert im Tauschakt selbst, im Gebrauchswert einerseits und im Tauschwert andererseits, ist zwar auch als gesellschaftliches Verhältnis zwischen Erzeugung und Konsum auszumachen, aber es verhält sich zueinander unvermittelt, also beziehungslos. Es existiert lediglich durch den Tausch wirklich als das Einzelne abstrakt in seinem allgemeinen Verhältnis, im Widerspruch des einzelnen qualitativen und seines allgemeinen quantitativen Verhaltens im Warentausch. Die widersprüchliche Bewegung der Waren zwischen diesen Polen hat durch Marx eine umfassende Erkenntnis befördert. Die Naturalform der Produkte in dieser Gesellschaft widerspricht ihrer ökonomischen Form als Erscheinungsform des Werts. Der Gebrauchswert selbst wird zur Erscheinungsform seines Gegenteils, des Werts, weil nur der Wert die Menschen in ihren Tauschbeziehungen wirklich gesellschaftlich vereint. Ihre Gesellschaft existiert also nur als Dasein von Wert und zieht ausdrücklich von allem ab, was die Dinge durch sich und für die Menschen, was sie als Produkte konkret nützlicher Arbeit und als Gegenstände ihrer konkreten Bedürfnisse sind. Zu Ende gedacht ist dies die Grundlage der Kritik der politischen Ökonomie, wie sie im Hauptwerk von Marx im Kapital verfasst ist. Er beschreibt darin ein Produktionsverhältnis, das in einem permanenten Widerspruch zu seiner Produktivkraft steht, weil es als Verhältnis von Warenbesitzern existiert, als Verhältnis von Menschen, die nur über ihren Warenbesitz gesellschaftlich und nur durch ihren Warenbesitz privat sein können, die also im Widerspruch von gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung existieren. Geht's noch ein bisschen? Kann ich noch weiterlesen? Es war Philosophie also auch nötig, um in diesem gedanklichen Umfang sich auf die wirklichen gesellschaftlichen Verhältnisse zu beziehen, um ein sachlich scheinendes gesellschaftliches Verhältnis in seiner Konsequenz als Lebensverhältnis der Menschen aufzuweisen. Und es war dies daher auch die Grundlage einer Wissenschaft, die nicht von einer Sache, sondern von den Menschen selbst ausging, ohne rein subjektiv zu bleiben. Im Gegenteil, im Wissen um die Entfremdung der Menschen, die nicht als Subjekte ihrer Verhältnisse nicht wirklich objektiv, und das heißt gegenständlich, existieren können, entstand die Theorie objektiver Fremdbestimmtheit. Dies ist eine Theorie, welche die Formbestimmtheit gegen die Lebensinhalte der Menschen aus einem Abstraktionsprozess ihres gesellschaftlichen Verhältnisses selbst zu erklären sucht, die in der Lage ist, dem Verwertungsprinzip der Grundlage des Wertwachstums den vielgepriesenen Boden der Humanität des Geldes zu entziehen, wenn sie beweisen kann, dass hierbei nur menschliches Leben verwertet wird, dass also zu einem allgemeinen Wissen wird, dass menschliche Arbeit sich den Menschen entzieht und ihre Bedürfnisse nach Maßgabe ihrer Abstraktion befriedet werden. Der Beweis beruht darauf, dass die Beziehungen der Menschen als Ganzes sich in der Abstraktionskraft ihrer Verhältnisse verlieren, weil sie in ihrer Wirklichkeit dadurch negiert sind, dass sie in der Aufhäufung abstrakter Arbeit sich selbst aufheben. Von da kam Marx zu der Aussage, dass den Menschen nur die Entscheidung bleibt, zu einem wirklich sozialen Verhältnis zu gelangen oder in Barbarei zu verfallen. So, dann käme jetzt was über Hegel. Ich glaube, das lasse ich jetzt einfach weg.
Zwischenfrage stellen. Ja, was haben wir denn jetzt? Die Sozialgemeinschaft oder die Barbarei? Ja. Ich habe gesagt, es gibt nur zwei.
Ja. Ja. Barbarei ist natürlich auch ein Begriff aus der Romantik irgendwo oder so. Also es sollte kein exakter Begriff sein, was ich da... Ich meine nur, was die Aussage halt ist, ist, dass die Menschen, wenn sie dieser Aufhäufung abstrakter Arbeit nachkommen, dann haben wir immer in den Krisen, das kann man ja schon ganz empirisch nachweisen, den Faschismus als eine Folge von Krisen erlebt, weil eben der Wert ungedeckt ist, weil sich der Wert in einer Weise aufhäuft, wo er Geld entwertet. Dadurch gibt es den faschistischen Staat, der das versucht, über Staatsschulden auszugleichen und so weiter. Das ist Barbarei. Und ja.
Wir haben momentan auch einen stark verschuldeten Staat, heißt das?
Ja, dass wir sind auch nicht, Staat haben? Wir sind noch nicht mit dem Thema zu Ende, aber ich meine, wenn man das sich vorstellt, was in den nächsten 10 Jahren läuft, also will ich nicht behaupten, also es ist natürlich einfach, dann immer zu sagen, Faschismus entsteht, ist mir klar. Ich schreibe das dann später schon so, dass es natürlich auch die Frage ist, in welcher Form. Aber das, was der Orwell beschrieben hat, ist ja auch ein Faschismus anderer Art.
Brave New World gefällt mir da besser.
Bitte?
Als Beispiel Brave New World. Huxley.
Ach so, Huxley. Ja, gut.
Ich meine, Orwell ist zwar öfter zitiert worden, aber das gefällt mir ein bisschen
gut. Persönlich. Ja. Ich wollte jetzt nur noch nicht so auf Faschismus kommen, weil ich wollte auch nicht die Faschismuskeule schwingen. Es geht mir darum zu zeigen, dass es wirklich in einem logischen Gedankenzusammenhang steht. Ja? Die Aufhäufung von toter Arbeit, die muss ja ein Ende haben in der Krise. Und das kann man natürlich viel genauer noch, der Marx hat es ja wunderbar beschrieben, im tendenziellen Fall der Profitrate und wie die Rate des Mehrwerts sinkt und so. Das sind ja alles ganz konkrete Themen dann, die man... Und ich erlaube mir halt jetzt so ein bisschen Druck drüber rumzudenken. Aber ich meine schon, dass man sagen muss, dass Barbarei für mich Faschismus ist und dass Barbarei auf dem, sowas, was ich Feudalkapitalismus nenne, beruht und dass der Feudalkapitalismus in solchen Krisenphasen logische Folge ist. Komme ich aber auch nochmal drauf.
Und Sie haben jetzt die Zeitspanne von 10 Jahren noch genannt.
Ja, komm, das ist echt. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie es im nächsten. Da haben Sie nur gefragt, ja, wo sind wir jetzt? Ne? Und da habe ich mich rausgeredet. Also,
okay, das war eine Ausrede.
So,
also nicht in 10 Jahren haben wir das.
Nein, ich habe nur gesagt, ja, mal langsam. Also wir können nicht sagen, wir sind heute da und da und da. Ne?
Das war keine Prognose.
Nein, aber es gibt da eine Logik, ja. Sage ich schon.
Ja, Prognosen bei Dingen, die halt nicht unbedingt vorhersehbar sind, wie halt soziale Verhältnisse, sind auch immer schwer.
Ist das nicht das Ding der Prognose überhaupt, dass es Dinge sind, die nicht eindeutig vorhersehbar sind?
Ja, genau. Also, ja, auch das, was sie gerade gesagt hat, dass natürlich, wir können genauso dagegenhalten. Die Menschen waren noch nie so aufgeklärt wie heute. Es gab noch nie so viele Möglichkeiten der Kommunikation und so weiter. Ja, also wir können da viel dagegen halten. Und ich will eigentlich das jetzt nicht so als ernsthafte Diskussion machen.